Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund. Florian sitzt neben mir, schmunzelt schon, wahrscheinlich vor Freude.
Absolut.
Oder ja, weil ich jetzt gerade den Schalter in den Podcast-Modus umgelegt habe, deswegen vielleicht.
Ja, es war ein etwas abrupter Start, aber
habe ich dich überrumpelt?
Ich bin an Bord.
Bist Keine du müde, Sorge. Florian?
Nee, noch nicht.
Habe ich dich jetzt wachgerüttelt vielleicht?
Wahrscheinlich.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast über Kinder- und Jugendmedizin Hand, Fuß, Mund. Hier sind eure Hosts Florian und Nibras, Kinderärzte aus Düsseldorf, die hier immer wieder referieren über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Heute mit einer etwas anderen Folge, das machen wir das erste Mal, deswegen sind wir sehr gespannt.
Aber ich glaube nicht das letzte Mal.
Nee, nicht das letzte
nicht
Mal.
Bei dieser Resonanz.
Wir machen nämlich ein sogenanntes, wie man das heute hipperweise nennt, Q&A, Question and Answer.
Achso, ich dachte, das Q steht für Quatsch.
Quatsch.
Achso,
Quatsch und Albereien. Quatsch und Albereien mit Florian. Nee, das heißt Question und Answer. Und wir haben sowas schon mal gemacht, Florian. Da haben wir aber eher mal Fragen über uns als Personen und über den Podcast beantwortet. So ein Blick hinter die Kulissen, wer wir eigentlich sind. Aber das wollten wir natürlich jetzt nicht übertreiben.
Einmal hatten wir eine Folge mit Fragen der Kinder.
Ja, das stimmt.
Mini Q&A.
Übrigens, falls ihr das noch nicht gehört habt,
oh ja,
unbedingt anhören, denn das haben wir nicht zu zweit gemacht, nämlich zu dritt.
Jawohl.
Mit dem wunderbaren Ralf Kaspers, den ihr zum Beispiel aus der Sendung mit der Maus kennt. Das war unsere Weihnachtsfolge letzten Jahres. Die findet ihr natürlich auch überall, wo es unsere Folgen gibt. Unbedingt reinhören, total cool mit den originalen Tonspuren der Kinder, die interessante Fragen gestellt haben zum Thema Gesundheit. Und wir haben zusammen mit Ralf diese Fragen besprochen. Deswegen ganz, ganz witzige, aber auch lehrreiche Folge. Ich habe auch Sachen gelernt.
Warum muss man pupsen?
Warum muss man pupsen zum Beispiel? Wurde in dieser Frage, in dieser Folge beantwortet, diese Frage. Die Frage kam jetzt heute nicht vor, Nein. nämlich bei dem Q&A, wo wir Fragen gesammelt Mensch. Haben über Instagram. Mhm. Gesagt haben an Hörer und Hörerinnen, dass wir Fragen beantworten, die uns gestellt werden. Und da haben wir uns ein paar ausgesucht, die wir heute mit euch besprechen wollen. Direkt vorweg, falls ihr eine Frage eingesendet habt und die jetzt heute hier nicht besprochen wird, dann tut uns das natürlich sehr leid. Wir haben aber so viele Fragen zugeschickt bekommen, dass es gar nicht möglich wäre, die alle hier zu besprechen. Und ja, eben auch ein paar der Fragen waren sehr, sehr speziell. Also da ging es zum Beispiel dann direkt um ein besonderes Kind und um ein ganz spezifisches Symptom, wo man ganz klar sagen muss, das lässt sich hier und so aus der Ferne auf keinen Fall pauschal beantworten. Wir wollen eher Fragen beantworten, wo man ja so eine relativ pauschale allgemeine Antwort darauf geben kann, die dann auch für die meisten, die hier zuhören oder alle, die hier zuhören, auch übertragbar ist. So haben wir auch ein bisschen die Fragen ausgesucht. Also wie gesagt, bitte nicht böse sein, wenn wir die Frage, die ihr gestellt habt, nicht genommen haben. Das lag aber wie gesagt am meisten daran, dass so viele Fragen gekommen sind, dass wir nicht die alle hier mit reinpacken können. Aber es waren viele interessante, schöne Fragen dabei und wie gesagt, wir werden das auch nicht nur einmal machen, deswegen seid hellhörig oder schaltet euch doch mal dazu bei uns auf Instagram und folgt unserem Kanal Hand, Fuß, Mund, dann werdet ihr es mitbekommen, wenn es sowas ein weiteres Mal gibt. Wie sieht's aus, Florian? Sollen wir direkt rein starten in die Fragen?
Ab durch die Mitte.
Ab durch die Mitte. Wir gehen einfach bunt durch. Es gibt auch keine Sortierung. Wir hauen euch jetzt hier die Fragen erstmal um die Ohren, so wie wir die um die Ohren gehauen bekommen haben und präsentieren euch ja unsere Meinung, unsere Einschätzung, unsere Antwort auf diese Fragen. So hat zum Beispiel eine Hörerin gefragt, was hat es mit den weißen Flecken auf den Fingernägeln oder Fußnägeln auf sich? Eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde, weil das ja ein Thema ist, das ja sich fast jeder irgendwann mal im Leben fragt, beim Blick auf seine Hände. Kleinere Kinder werden es jetzt, sagen wir mal, eher sich noch nicht fragen, aber eben deren Eltern, die auf das auf den Nagel schauen. Und ich, während wir hier reden, gucke ich gerade schon bei mir, wie es aussieht. Florian, ich zähle 2 weiße Flecke. Und
ich habe einen.
Du hast einen. Okay, ich bin in Führung. 2-1.
Hattest du immer schon 2?
Nee, ich hatte früher auch mal mehr. Womit wir hier an dieser Stelle aufräumen können, ist ein Mythos, der kursiert zum Thema weiße Flecken auf Nägeln. Nämlich wird immer wieder im Volksmund gesagt, weiße Flecken auf den Nägeln bedeuten, man hat einen Kalziummangel. Ich habe schon öfter mal die Frage auch in der Klinik bekommen oder Leute haben mir gesagt, ja, mein Kind trinkt aber ganz viel Milch. Wie kann das sein, dass da weiße Flecken auf den Nägeln sind? Die Antwort ist, das hat mit Kalzium tatsächlich einfach nichts zu tun. Und diese weißen Flecken, so gibt es da verschiedene Gründe, wieso die auftreten können. Der häufigste Grund sind einfach ganz, ganz, ganz kleine Verletzungen im Bereich des Nagelbetts, die zum Beispiel einfach durch einen kleinen Aufprall entstehen können. Durch diesen Aufprall kommt da dieser Verhornungsprozess des Nagels kurz aus dem Tritt oder wird gestört. Und an dieser Stelle kommt dann ein kleiner weißer Fleck zustande. Und dieser wandert dann mit dem Wachstum des Nagels vom Nagelbett nach oben hinaus. Und andere Gründe können zum Beispiel mal eine Entzündung sein an der Stelle. Also wenn man da mal eine wunde Stelle hat oder eine Wunde in der Nähe hat, dann kann auch dort die Verhornung verändert sein, sodass ein weißer Fleck entsteht. Also ganz wichtig, dass man sich an dieser Stelle merkt, das bedeutet nicht, dass die Ernährung schlecht ist und man jetzt da groß irgendwas umstellen muss.
Ich habe das schon in der Grundschule gehört, diesen Mythos, dass das an dem Kalziummangel liegen soll. Ich glaube, wir machen mal eine eigene Mythos-Folge.
Ja, ich habe auch bei genauer Recherche nochmal gesehen, dass in Nägeln eigentlich auch kaum Kalzium drin ist. Kalzium wird ja eher für die Knochen benötigt. Und vielleicht hat man sich früher gedacht, ja, weißer Fleck, Milch ist weiß, der braucht vielleicht Kalzium. Ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht hat man sich das früher auch nicht besser erklären können. Häufig sind ja solche Erklärungen schon mal so 1-2 Jahrhunderte alt. Mhm. Und ja, vielleicht können wir an dieser Stelle damit aufräumen.
Ja, wir bleiben bei den Flecken. Wir kommen aber von den weißen Flecken zu den blauen Flecken. Und zwar, die Frage lautet, mein Kind bekommt beim Tragen mit einer Tragehilfe kleine blaue Flecken. Ist das schlimm? Ja, das ist also zumindest blöd und vielleicht auch schlimm. Das kann man jetzt pauschal nicht so sagen. Aber wenn man jetzt von diesen Tragehilfen mal ausgeht, womit man das Kind entweder vorne am Bauch tragen kann oder sich auf den Rücken schnallen kann, dann hängen die Kinder je nach Alter da so ein bisschen wie so ein nasser Sack drinnen. Die Beine baumeln raus, links und rechts, hoffentlich. Und sie werden relativ eng an den Brustkorb gedrückt. Was vielen Kindern aber ganz, ganz gut gefällt, und da hören jetzt sicher einige Eltern zu, die bestätigen können, dass das Kind beispielsweise nur so einschlafen kann oder im Auto. Aber die andere Variante ist dann das Getragenwerden in so einer Tragehilfe, in so einer Manduka oder wie auch immer die Dinger heißen. So, und die kleinen blauen Flecken, damit sind wahrscheinlich jetzt Petechien gemeint. Die sind nicht unbedingt blau, die können so eher so bräunlich sein. Das sieht aus wie kleine Sommersprossen, die aber plötzlich entstehen und dann nach ein paar wenigen Tagen wieder weggehen. Die sind so einen Millimeter groß und breiten sich in der Region aus, wo es entweder einen zu hohen Druck gab in den Blutgefäßen oder wo halt irgendwas mit dem Blutkreislauf nicht gepasst hat. Also, um zur Beantwortung der Frage zu kommen, wenn es sich so verhält, dass da kleine blaue oder braune Flecken entstehen beim Tragen, dann sitzt das Kind entweder nicht richtig da drinnen, dann ist entweder die Trage Schrott oder das Kind falsch gelagert, dann wird irgendeine Extremität, ein Bein, ein Unterschenkel oder ein Fuß abgeschnürt und deshalb kann das Blut nicht gut zurückfließen und deshalb kommt es zu so einem kleinen Mini-Blutdurchtritt durch die kleinsten Gefäße. Oder aber, und das muss man einfach beobachten, ob das nur beim Tragen in der Tragehilfe auftritt oder vielleicht auch, wenn man das Kind mal hochhebt an den Armen und man umfasst so die Schultern oder die Oberarme und dort bildet sich das zum Beispiel auch oder beim Spielen oder wann auch immer. Wenn das häufiger vorkommt, dann sollte man schon einmal nachgucken lassen, ob mit der Blutgerinnung alles in Ordnung ist. Da gibt es Erkrankungen, die teilweise erst so ein bisschen später auffallen, wo es einen Mangel an gewissen Gerinnungsfaktoren geben kann und deshalb kann es zu so einer, ja, zu so einer Mini-Blutungsneigung kommen. Und das sollte man auf jeden Fall auch einmal abklären lassen. Wie gesagt, nicht wenn immer nur der rechte Fuß diese Flecken auftritt beim Tragen in der Tragehilfe, weil dann ist der Verdacht nahe, dass es sich um einen Handlingfehler handelt. Aber wenn das öfters im Kinderleben auftritt, dann sollte man sicher dass die Möglichkeit einer Bluterkrankung auch in Erwägung ziehen.
Ja, vielleicht fällt das ja eben mit der Neigung zu blauen Flecken oder kleinen Petechien ja eben dadurch auf, dass das beim Tragen besonders zur Geltung kommt. Und wenn man dann genauer hinschaut, fallen einem dann doch andere Stellen auch auf. So kann das vielleicht zur Erscheinung kommen. Aber du hast recht, gerade wenn es jetzt immer nur da ist, wo jetzt das Tuch so reinschnürt, dann ist es eher weniger wahrscheinlich. Aber dennoch, auf der sicheren Seite ist, wenn man ein Blutbild macht, und das kann man mit einem ganz, ganz kleinen Fingerpeaks kapillär einfach abnehmen, erfordert keine große Blutabnahme, macht jeder Kinderarzt relativ schnell und unkompliziert. Kommen wir zur nächsten Frage, wo jemand wissen wollte, wie es mit Ibuprofen als Medikament aussieht und ab wann man es geben kann vor allem. Da kann man eine relativ leichte Antwort drauf geben. Wir Kinderärzte und Kinderärztinnen empfehlen Ibuprofen ab dem ersten Geburtstag, dann kann man es einsetzen. Das bedeutet für Neugeborene und Säuglinge, also alles, was vor dem ersten Geburtstag liegt, würden wir Ibuprofen sowohl als Schmerzmittel als auch als Temperatursenker nicht empfehlen. Wenn Kinder unter einem Jahr sind, ist das Mittel der Wahl immer Paracetamol. Das kennt ihr, gibt es ja auch zu Genüge als Zäpfchen, aber auch manchmal als Saft. Und damit sollte man in der Zeit hinkommen. Wenn es ein Kind im ersten Lebensjahr so ausgeprägt Fieber hat, dass ein Medikament anscheinend keine Abhilfe bringt, dann ist sowieso an der Zeit, zum Kinderarzt zu gehen und das Kind untersuchen zu lassen. Ibuprofen geht dann ab dem ersten Geburtstag und kann dann, wenn es gut dosiert wurde, dreimal täglich eingenommen werden im Abstand von 8 Stunden. Dann gibt der Kinderarzt auch anhand des Gewichtes des Kindes eine vernünftige Dosierungsempfehlung. Da muss man aber auch immer gucken, dass diese Dosierung auch wirklich passt, weil solche Dosierungen, wenn man jetzt ein Kind hat, was, sagen wir mal, 2 Messlöffel zu sich nehmen soll bei Fieber, das kann mal 2 Jahre später auch dann zu wenig sein, weil das Kind gewachsen ist und mehr wiegt. Da muss man also drauf aufpassen, das bleibt nicht immer gleich. Und was man sagen muss, auf den Packungsbeilagen und auf den Verpackungen selber stehen manchmal so relativ konservative Dosierungsangaben, muss man schon dazu sagen. Die stehen da drauf, damit man, sagen wir mal, nicht so genau hart an der Grenze mit der Dosierung umgeht, sondern relativ moderat nur was verabreicht. Also nicht wundern, wenn Kinderarzt oder Kinderärztin etwas mehr empfiehlt, als da auf der Packung draufsteht. Das entspricht dann wirklich der pro Kilo Dosis. Das kann also manchmal sein, dass das abweicht. Gerne da beim Kinderarzt nochmal nachfragen. Der kann das dann gerne erklären.
Der nächste, bitte. Mein Sohn, 7 Monate, versteift beim Spielen oft die Beine beziehungsweise sogar den ganzen Körper. Ist das normal? Ja, was ist schon normal im Leben? Also über die Frage habe ich mich so ein bisschen gefreut, ehrlich gesagt, weil das ein, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Krankheitsbild ist, aber es ist gar kein Krankheitsbild. Es ist ein Erscheinungsbild, das ich kenne von einem meiner Kinder. Und das ist gar nicht so einfach, da erstmal drauf zu kommen, was das ist. Und der Anblick macht einem schon auch Sorgen. Also da kann ich den Zuhörer oder die Zuhörerin ganz gut verstehen, das als Frage zu nennen. Weil damit kann man erstmal so als Eltern nicht so richtig viel anfangen. Also das Kind spielt, das Kind ist ganz normal, hat Freude am Spielen, ist beschäftigt und plötzlich macht es sich lang, streckt die Beine, zittert am ganzen Körper oder zittert nur an den Extremitäten Meistens ist das auch noch verbunden mit einem gewissen Grimassieren, dass die Kinder so die Mundwinkel beiseite ziehen und für ein paar Sekunden einfach wie, ganz schwer zu beschreiben, also sich zittern, steif machen und so in erstarren sozusagen. Das Ganze sind natürlich keine epileptischen Anfälle, vor allem wenn es in diesen Situationen auftritt. Also das ist eine wichtige Differentialdiagnose natürlich, da muss man es unterscheiden davon. Aber das, wovon ich spreche, sind sogenannte Shuddering Attacks, also diese Zitterattacken. Das ist eine gutartige Angelegenheit, die nicht krankhaft ist, die sich von alleine wieder auswächst mit der Zeit und was einfach damit vergesellschaftet ist, dass die Kinder gerade, dass denen gerade gut geht. Die haben gerade Spaß am Spielen, sind vertieft in irgendeinem einen Lego-Teil auf den anderen zu stellen oder bei meinem Kind war es zum Beispiel während des Essens. Der hat einen Löffel Joghurt rausgeholt aus dem Joghurtbecher, hat ihn zum Mund geführt und kurz bevor der Löffel beim Mund war, ging das los. Für 2-3 Sekunden gezittert, die Grimasse verzogen und dann war es wieder okay. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht besorgniserregend, muss abgegrenzt werden von anderen Dingen. Wie gesagt, epileptische Anfälle, bei denen die Kinder aber ihr Bewusstsein verlieren, wo der ganze Körper zuckt oder nur einzelne Extremitäten zucken, die vielleicht im Fieber auftreten, wenn es Fieberkrämpfe sind. Das sind natürlich Differentialdiagnosen, die zu nennen sind. Aber in den Situationen, in denen ich es jetzt genannt habe, sind das, wie gesagt, diese paroxysmalen Shuddering Attacks. Und die sind etwas eigenartig mit anzusehen, aber wachsen sich innerhalb weniger Jahre aus, können aber relativ häufig auftreten, also auch mehrfach am Tag. Und die findet man trotzdem gut im Internet. Unter Shuddering Attacks kann man sich auch auf YouTube mal so Beispiele angucken und vergleichen mit dem eigenen Kind. Immer vorsichtig sein, je mehr Videos man sieht und je tiefer man in die Materie reingeht, desto weniger hat das mit dem zu tun, was man eigentlich sucht. Und dann kommen irgendwelche doch ganz schlimmen Videos, die aber mit der Diagnose gar nichts zu tun haben. Also vorsichtig sich mal das angucken und vergleichen, dann findet man was ganz Ähnliches.
Ist das denn auch so, dass das manchmal getriggert werden kann durch so eine und dieselbe Aktion?
Genau. Ja, genau.
Also erinnere ich mich auch an einen Patienten, der sowas immer hat, wenn man Desinfektionsmittel auf den Arm sprüht.
Ah, ja.
Immer wenn man auf die Ellenbeuge Desinfektionsmittel sprüht, der kommt halt regelmäßig zu uns in die Ambulanz und braucht dann halt regelmäßig auch eine Blutabnahme. Und wenn man dann Desinfektionsmittel auf den Arm sprüht, dann versteift sich plötzlich dieser Arm und fängt so an zu zittern und er kann das gar nicht so selber kontrollieren, ist aber auch immer nur die Seite, worauf man sprüht und das passt ganz gut zu der Beschreibung, die du da genannt hast. Okay, so viel zu dem Versteifen der Beine. Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, lautet wie folgt. Zeckenimpfung bei Kindern, sind sie nur bei Reisen oder grundsätzlich sinnvoll? Da muss man jetzt erstmal unterscheiden, was ist überhaupt mit Zeckenimpfung gemeint? Zecken können ja verschiedene Erreger mit sich tragen. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge auch zum Zeckenbiss. Die häufige Problematik, vor denen viele Leute Angst haben, sind ja die sogenannten Borrelien, die sogenannte Borreliose, diese Erkrankung, die ja zum einen diesen Hautausschlag machen kann, dann auch Gelenksentzündungen und bis hin zu ja auch neurologischen Problemen. Diese Borrelien, das sind kleine Bakterien, die in den Zecken drin sitzen können. Dagegen existiert keine Impfung. Da ist es nicht möglich, gegen zu impfen. Ich denke, die Frage bezieht sich natürlich eher auf FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine virale Erkrankung, die über Zecken auch verbreitet werden kann durch dieses FSME-Virus. Die Frage ging jetzt dahingehend, ob es sinnvoll ist, im Urlaub oder allgemein zu impfen. Das ist natürlich abhängig von der grundsätzlichen Situation. Zum Beispiel, wo man wohnt. Jemand, der in einem FSME-Gebiet wohnt und wo diese Gebiete sind, kann man relativ leicht durch Googlen oder auf der Seite des RKIs auch angezeigt bekommen. Da wäre die Empfehlung natürlich klar in die Richtung, dass Kinder dagegen geimpft werden sollen. Weil wenn die Kinder alt genug sind und viel draußen selbstständig spielen und das machen sie ja auch gerne mal im Gras oder auch in Nähe von Wäldern oder auch im Wald, da ist die Ansteckungsgefahr natürlich groß. Da kann man Zeckenbiss mitbekommen und viele von euch wissen ja, dass so ein Zeckenbiss nicht wirklich selten ist, gerade wenn die Kinder viel draußen sind. Auch macht es, denke ich, Sinn bei Kindern, die nicht in solchen Gebieten wohnen, aber in ein solches Gebiet reisen. Denn wenn man auf Reisen ist, dann möchte man ja auch ausgelassen sein und dann wäre es gut, wenn ein gewisser Schutz da ist. Natürlich, wenn man jetzt die Oma besuchen geht, die jetzt irgendwo in München in der Stadtwohnung lebt, dann ist es aus meiner Sicht nicht dringend notwendig, eine FSME-Impfung vorher zu machen. Sollte man aber wirklich einen Urlaub planen, irgendwie in die Berge fahren im Sommer oder in ein anderes Gebiet, was FSME-typisch ist, dann sollte man eine solche Impfung auch für eine Reise in Erwägung ziehen. Sollte man jetzt nicht in einem solchen Gebiet wohnen, auch nicht planen, in ein solches zu reisen, dann kann man auf diese Impfung auch verzichten. Und wer sich jetzt fragt, wieso sollte ich überhaupt diese Impfung machen? Auch die FSME kann bei Kindern wirklich schwere Verläufe von einer Hirnhautentzündung, dafür steht das M in dem Namen, Meningitis, oder einen schweren Verlauf einer Hirngewebsentzündung machen, einer Enzephalitis, dafür steht das E in dem Namen, FSME. Also diese schweren Verläufe kann man dadurch verhindern. Und sollte man, wie gesagt, auch tun. Österreich ist ja auch FSME-Gebiet. Ne? Ja. Werden da die Kinder regelhaft geimpft oder ist das auch nur eine Wahl?
Ne, ist eine Wahl. Ist eine Wahl. Bin ich auch als Kind, bin ich auch FSME geimpft worden. Hatte aber auch nie. Na, ich hatte schon Zecken. Wichtig ist auch, vielleicht ums überhaupt, dass man versucht, es zu verhindern, dass diese Viecher da auf einen krabbeln. Helle Kleidung. Lange Kleidung, gut, wenn es irgendwie 35 Grad hat, ist auch das schwierig, aber dann die Kinder vor allem täglich am Abend vorm zu Bett gehen, einmal komplett nackig machen und einmal untersuchen unter den Achseln, in den Leisten, am Popo, in den Kniekehlen, ob sich da irgendwo eine Zecke festgebissen hat und die gegebenenfalls entfernen. Was ist weiß und hüpft von Baum zu Baum?
Verrat es mir bitte.
Ein Arzt beim Zeckenimpfen. Aber es ist der nächste Mythos. Die Zecken leben natürlich nicht auf dem Baum, sondern sind auf den Gräsern in der Wiese. Also man muss sich nicht schützen, damit es einem nicht auf den Kopf fällt, sondern damit es nicht von unten hochkrabbelt. Bei so guten Witzen kommen wir zum nächsten Thema. Das passt auch. Die Reiseübelkeit.
Wieso? Ist die witzig oder?
Naja, der Witz war. Naja. Die Reiseübelkeit, kann man dagegen tun? Die Frage kam ein paar Mal. Also es gibt offensichtlich mehrere Kinder, die darunter leiden. Das ist natürlich mühsam, gerade wenn man längere Zeit mit dem Auto unterwegs ist und vielleicht auch keine Alternativen hat dazu. Wenn ein Kind dazu neigt, dann werden diese Autofahrten wirklich zum Horrortrip. Da kann es dann innerhalb von Minuten, nachdem man auf der Autobahn ist, schon losgehen oder nachdem man auf der Landstraße ist. Und dann kommt man da ganz schwer wieder raus. Was hilft dagegen? Also, am besten hilft natürlich zu Hause bleiben. Aber das wollt ihr jetzt wahrscheinlich.
Super Tipp, Florian. Super Tipp. Die Hörer sind in Ekstase, wenn sie jetzt dir zuhören. Denken, danke.
Wollte jetzt wahrscheinlich niemand hören. Viele Pausen machen, zu versuchen, dass das Kind da gar nicht erst in diese Phase hineinkommt. Wenn es geht, irgendwie die steilen Serpentinenstraßen meiden, wenn man anders auf den Pass hochkommt oder am besten durch den Tunnel fahren und nicht über den Berg rauf, weil natürlich diese Kurvenfahrerei vor allem dazu führt, dass dem Kind oder der Person übel wird. Ansonsten, wenn man weiß, dass das Kind dazu neigt, am liebsten vorher einmal mit dem Kinderarzt absprechen, zu sagen, okay, wir fahren jetzt im August nach Österreich in die Berge, wir wissen, spätestens 10 Minuten nach der Grenze müssen wir das erste Mal die Kleidung wechseln, weil alles voll ist mit Erbrochenem, dann kann man das schon ein bisschen antizipieren natürlich und mit dem Kinderarzt besprechen und da auch eine gewisse Standby-Medikation dann aufschreiben lassen, rezeptieren lassen, sich aus der Apotheke zum Beispiel Vomex Dragés oder Ondensatron gibt es als Schmerztabletten, da vielleicht vorbeugend schon nehmen und geben, damit möglicherweise dieser Ausflug so ein bisschen besseren Verlauf nimmt. Ob es dann nützt bei dem individuellen Fall und bei dem jeweiligen Kind, muss man ausprobieren, aber das gibt's sicher Möglichkeiten, das mal auszuprobieren und zu hoffen, dass das dadurch besser wird. Mhm. Hattest du das als Kind?
Ich hatte das tatsächlich.
Ich hab's mir gedacht. Mhm. Du bist so ein Typ.
So ein Typ, der dem gleich schlecht wird, ne?
Ein übler Typ,
ja. Ja, ich hatte das wirklich als Kind und ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, dass das trotz relativ moderaten Fahrstil meines Vaters immer wieder trotzdem ja die Rolle gespielt hat und so eine Reise auch unangenehm gemacht hat. Ich glaube, Erbrechen war jetzt nicht so oft Thema, aber es war schon so, dass es nicht angenehm war. Mhm. Aber Fahrstil ist auch wichtig, ne? Also wenn Fahrstil man jetzt irgendwie rasant irgendwie um die Kurven fährt, ist es wahrscheinlich auch eher möglich, als wenn man, sagen wir mal, gediegen in moderatem Tempo da den Berg hochfährt. Was auch manchmal bei dem einen, glaube ich, hilft, bei dem anderen hinderlich ist sich abzulenken, ne? Mit immer, genau. Dass man sich mit was anderem beschäftigt. Genau. Ich weiß, dass bei mir nicht gut möglich war, irgendwie was zu lesen währenddessen. Es gibt Kinder, die können das aber umgekehrt wiederum ganz gut und können gut sich was angucken oder irgendwie irgendwie einen Film gucken währenddessen. Das ist, glaube ich, etwas, was man dann ausprobieren muss, oder?
Genau. Mir lag genau das Gleiche auf der Zunge, nämlich das Lesen oder das Spielen auch am Handy oder sonst irgendwie eigentlich zu vermeiden. Mhm. Wobei es sicherlich Kinder gibt, denen das gerade dann hilft. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich so wie mit der wie heißt das?
Seekrankheit.
Seekrankheit. Mhm. Wenn sie kommt, dann kommt sie, dann ist sie da und.
Aber ich finde, der Vergleich zur Seekrankheit ist ganz gut, weil ich fand immer beim Autofahren hilfreich, wenn man rausguckt aus dem Auto. Und so ist das ja bei der Seekrankheit auch. Wenn das Boot schwankt, ist das Beste, den Horizont anzugucken. Und wenn man Übelkeit im Auto hat, hilft es auch, zum Beispiel auch natürlich unter ein bisschen frischer Luft, wenn man da Luft reinlässt, aus dem Fenster zu gucken, sich die Landschaft anzugucken, Dinge zu fixieren, die jetzt nicht so an einem vorbeidüsen, ich fand es immer hilfreich, eher nach vorne aus dem Auto rauszugucken. Und vielleicht kann man das mit den Kindern auch ein bisschen spielerisch machen, ein bisschen, ich weiß noch, wir haben früher auf der Autobahn manchmal sowas wie Nummernschilderraten gespielt oder
rote Autos zählen.
Irgendwelche Autofarben zählen, genau, oder irgendwelche, ich sehe was, was du nicht siehst, Sachen spielen, dann kann das davon ablenken, das fördert den Blick vielleicht auf gewisse Punkte außerhalb des Autos und kann sowas auch minimieren. Also vielleicht auch sowas mal probieren, spielerisch, könnte auch hilfreich sein. Mhm. Okay. Wir haben viele Fragen zum Thema rund um Impfungen bekommen, deswegen wird das hier immer wieder auch mal Thema sein. Und die nächste Frage, ich habe ja eben schon eine zu einer FSME-Impfung erklärt, die nächste Frage bezieht sich darauf, welche zusätzlichen Impfungen wir für Babys empfehlen würden. Und da gibt es aus meiner Sicht eine sehr klare Antwort. Natürlich haben wir einen schönen Impfkalender der STIKO mit einem guten Fahrplan, was zu welcher Zeit geimpft werden sollte. Aber aus meiner Sicht, und deswegen finde ich diese Frage so gut, fehlt in diesem Fahrplan eine ganz wichtige Impfung, nämlich die Impfung gegen Meningokokken Typ B. Der eine oder andere wird sich fragen, es wird doch gegen Meningokokken geimpft. Das stimmt, allerdings wird von der STIKO derzeit nur die Impfung gegen Meningokokken Typ C empfohlen. Wieso das so ist, erkläre ich vielleicht gleich. Das ist allerdings ein Aspekt, der sich bis heute ja so ein bisschen festgefahren hat bei uns in Deutschland. Wenn man in den Impfkalender anderer Länder reinschaut, werden die Meningokokken Typ B früher auch auftauchen. In der deutschen Impfempfehlung, wie gesagt, sucht man sie ein bisschen vergeblich. England zum Beispiel ganz weit vorne bei der Impfung gegen Meningokokken Typ B. Was sind Meningokokken überhaupt? Es ist eine Sorte von Bakterien, die ja relativ häufig vorkommen, die mitunter sehr krank machen können. Zum einen, wie der Name Meningokokken sagt, können sie zuständig sein für eine Hirnhautentzündung. Sie sind aber genauso oder noch viel gefährlicher dann, wenn sie sich über das Blut ausbreiten im gesamten Körper und eine sogenannte Meningokokken-Sepsis auslösen, eine Blutvergiftung mit diesem Bakterium, ist in vielen Fällen, muss man leider so sagen, tödlich oder hinterlässt schwerwiegende Schäden. Also es gibt auch Kinder, die ja leider mit Behinderungen aus so einer schweren Infektion herausgehen oder mit Störungen der Sinnesorgane, zum Beispiel das Gehör verlieren. Und ja, die Meningokokken Typ C sind in Deutschland die häufigste Sorte, die vorkommt, und die Sorte, die, ja, sagen wir mal, statistisch auf dem Papier die heftigsten Verläufe verursacht. Die Meningokokken Typ B sind aber auch relativ häufig. Sie sind vielleicht statistisch auf dem Papier etwas weniger gefährlich, aber das ist, ja, Statistik ist das eine, die Realität ist das andere. Ich muss sagen, ich habe selber in der Klinik öfter solche Verläufe gesehen von Kindern, die an Meningokokken Typ B erkrankt sind und schwere Verläufe durchgemacht haben, wo die Eltern natürlich gesagt haben, verstehe ich nicht, wieso ist das passiert, mein Kind hatte doch die Meningokokkenimpfung, und man dann erst erzählen oder erklären musste, dass es verschiedene Stämme dieser Bakterien gibt, dass nur gegen den einen Stamm geimpft wird. Und ich habe da schon mal die Frage gehört, ja, und wieso macht man das, wieso impft man nicht gegen den anderen sehr häufigen Stamm hier in Deutschland? Ja, die Antwort ist schwierig, ist wie gesagt in der STIKO-Empfehlung noch nicht mit drin. Man weiß, oder ich kann es insofern erklären, dass die C, Meningokokken C, früher entwickelt wurde, dieser Impfstoff, früher getestet wurde, früher in großen Studien ausprobiert wurde, sodass die STIKO ja ausreichend Studienmaterialien sichten konnte, um zu sagen, ja, wir empfehlen das auch. Die Impfung Typ B ist noch relativ jung, ich glaube, die gibt's noch keine 10 Jahre, wird aber in anderen Ländern, wie gesagt, schon seit längerer Zeit eingesetzt. Und man muss sagen, es gibt auch schon große, sehr große Studien zum Thema. Ich meine, die größte kommt aus England, wo wirklich zigtausende Kinder schon damit geimpft worden sind und sich die Impfung als genauso sicher zeigt wie die Impfung gegen Meningokokken Typ C. Die Vorteile überwiegen enorm. Und was viele Kinderärzte und die meisten Kinderärzte schon tun in Deutschland, sie impfen bereits gegen Meningokokken Typ B, auch wenn es in dieser STIKO-Empfehlung noch nicht mit drin ist. Das ist erstmal nicht schlimm, das ist auch gut, dass sie das tun. Für Eltern hat das häufig nur ein Problem, dass nämlich die Meningokokken-Impfung Typ B nicht immer von den Krankenkassen bezahlt wird. Ich glaube, aktuell jetzt hier so Mitte 2021 ist es so 50-50, welche Krankenkassen das übernehmen und welche nicht. Und das Ganze, ja, schlägt schon, glaube ich, mit einigen hundert Euro ins Portemonnaie, wenn man es selber bezahlen muss. Sollte natürlich nicht der Grund sein, wieso man es nicht tut. Allerdings kann das natürlich schon ärgerlich sein, wenn die Krankenkasse es nicht übernimmt. Dennoch würde ich ganz klar empfehlen, dass man diese Impfung durchführt, weil sie, wie gesagt, in sehr, sehr vielen, sehr großen Studien schon als sicher getestet wurde, weil die Vorteile extrem überwiegen, weil es keinen logischen Grund gibt, nur den einen und nicht den anderen besonders häufigen Stamm hier in Deutschland zu impfen. Und wie gesagt, weil, vielleicht muss man es auch mal zugeben, wir in Deutschland, was so Empfehlungen angeht, ja eher konservativ sind. Die STIKO, die braucht schon relativ viel Überzeugung durch relativ viele große Studien, bis sie sagen, wir machen das. Das hat natürlich auch seine Vorteile, es ist gut, es ist wichtig, dass Dinge auch gut überlegt werden, bevor so eine allgemeingültige Empfehlung rausgeht. Aber man kann schon sagen, Deutschland ist schon von den Industrieländern immer relativ weit hinten mit der, ja, wie soll man es nennen, Spritzigkeit in der im Update solcher Empfehlungen. Da kommt alles immer relativ spät erst. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das sehen werden in naher Zukunft, dass auch die Meningokokken-Typ-B-Impfung in den Kalender mit übergeht. Ich bin gespannt, ob Pharmafirmen da schon dran arbeiten, Meningokokken B und C zum Beispiel kombiniert anbieten zu können als Impfstoff, dass man sich gar nicht mehr fragen muss, mache ich das noch zusätzlich, ja oder nein, sondern direkt beides in einem hat. Also da wäre die Empfehlung ganz klar, bei Babys diese Impfung auszuwählen als zusätzliche Impfung. Da geben die Kinderärzte aber, glaube ich, sehr, sehr gute Informationen und sehr guten Ratschlag.
Also vor allem das Auftreten einer Meningokokken-B-Infektion, wenn sich das in Zukunft weiter häuft, dann ist der Weg sicher frei und geebnet dafür, dass es dafür auch eine Empfehlung gibt, auch für gesunde Kinder und nicht nur für Risikopatienten. Ja, ich meine, die Angelegenheit, muss man auch sagen, ist auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen ein Argument für die, nicht für, sondern gegen die Impfgegner, weil man ja daran schon sieht, dass es sehr wohl einerseits mit Bedacht gewählt ist, andererseits man schon auch eine gewisse Vorsicht walten lässt und nicht einfach gegen alles impft, was so möglich ist, sondern das ist ja, dass da schon eine Methode dahinter steht. Auch wenn, und ich stimme dir da vollkommen zu, die Impfung durchaus Sinn macht.
Ja, das stimmt, aber wie gesagt, mittlerweile gibt es schon so große Studien und ich glaube, diese große Studie, die ich meinte aus England, die ist erschienen ein gutes Stück, bevor jetzt zum Beispiel das letzte Update des Impfkalenders.
Das ist ja auch schon eine ganze Weile her, die letzte Stellungnahme bezüglich Meningokokken, genau. Die ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen alt. Insofern, ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht würde ich schon fast was drauf wetten, dass im nächsten Kalender das mit drinstehen wird. Mhm. Ich wäre, glaube ich, etwas enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Mhm. Aber das, ja, das muss man mal abwarten. Ist, finde ich, aber wie gesagt, eine sehr, sehr gute, wichtige Frage gewesen. Das Thema Impfen sowieso, grundsätzlich auch bezüglich des STIKO-Impfkalenders, werden wir auch nochmal an anderer Stelle im en Detail besprechen. Also das ist so ein wichtiges Thema, dass wir das nicht hier im Q&A komplett abhandeln können. Das ist mir, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das nochmal ja etwas breiter treten, das Thema, und auch vielleicht mal die Grundlagen besprechen, gerade durch das letzte Jahr 2020 mit Corona. Ist auch ein gewisses Grundwissen in der Bevölkerung entstanden, was das Thema Impfung angeht. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundlage, um eine Folge zum Beispiel über das Thema Impfungen zu machen. Da solltet ihr nicht mehr allzu lange drauf warten. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, lieber Florian, jetzt haben wir so ein paar Fragen schon sehr, sehr ausführlich beantwortet. Ich würde an der Stelle, sagen wir mal, für heute Schluss machen wollen. Und wir haben aber noch genug Fragen, dass
wir
ich
haben noch
denke,
ein paar Fragen.
Dass wir die direkt beantworten können in einer zweiten Episode. Jawohl. Des Q&As, einem Teil 2, den wir machen werden. Und da kann ich jetzt schon versprechen, sind viele interessante Fragen auch drin gelandet, die wir für euch ausgewählt haben. Auch das Thema Impfung spielt da nochmal eine Rolle, übrigens auch in Bezug auf Corona und Kinder. Mhm. Das soll jetzt aber hier kein Cliffhanger werden, um Gottes Willen, sondern ich hoffe, ist es schon, ja. Allerdings müsst ihr, denke ich, nicht zu lange auf diese Folge warten. Die schieben wir auch relativ zeitnah hinterher. Da werdet ihr auch Informationen bekommen. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, meldet euch. Ihr könnt uns auch mal Feedback geben, wie ihr dieses Q&A-Format findet. Wir sind auch gerne bereit, sowas immer mal wieder regelmäßig anzubieten. Es ist für uns auch schön, mal zu sehen, was ist so das, was die Hörer und Hörerinnen so beschäftigt, was sind Fragen. So einige Fragen, die wir hier rausgepickt haben, haben wir schon oft gestellt bekommen oder wurden öfter genannt jetzt im Rahmen des Q&As. Also das ist für uns auch immer so ein relativ schönes Meinungsbild. Wenn da was dabei war heute von den Aspekten, wo ihr denkt, ja, das habe ich mich letztens auch gefragt oder meine Freundin oder ein Bekannter hat sich das auch schon gefragt, dann könnt ihr die Folge ja sehr gerne weiterleiten. Darüber würden wir uns freuen. Eure persönliche Empfehlung ist uns auch die liebste Werbung, die es gibt. Und grundsätzlich, wenn ihr unseren Podcast mögt oder ja noch nicht alle Folgen reingehört habt, stürzt euch mal rein, klickt euch mal durch. Mittlerweile, ich glaube, wir nähern uns mit großen Schritten der 80. Folge. Gibt es einiges zu hören. Der Podcast wird immer mehr zum Kompendium, zum Glossar, durch das man sich durcharbeiten kann. Und
steht bald schon im Vorlesungsverzeichnis.
Steht schon im Vorlesungsverzeichnis, genau. Deswegen viel Spaß auch mit den weiteren Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr da reinhört. Ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und ja, so hören wir uns vielleicht beim nächsten Q&A Teil 2. Macht's gut, bis dann.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.